Ja, liebe Geschwister, wir haben es ja heute nur schon dreimal gehört, glaube ich. Der heutige Sonntag nennt sich Kantate und das ist der vierte Sonntag der Osterzeit bis Pfingsten. Kantate Domino Canticum Novum. Das sind die ersten Worte aus Psalm 98, wo es heißt, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Ihm half seine Rechte und sein heiliger Arm. Der Herr hat kundgetan sein Heil vor den Augen der Nationen, offenbart seine Gerechtigkeit. Er hat seiner Gnade und seiner Treue für das Haus Israel gedacht. Alle Enden der Erde haben das Heil unseres Gottes gesehen. Jauchzt dem Herrn alle Welt, seid fröhlich und jauchzt und spielt. Singt dem Herrn zur Zither, mit der Zither und der Stimme des Gesangs, mit Trompeten, und im Schall des Horns jauchzt vor dem König, dem Herrn. Es brause das Meer und seine Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen. Alle Berge zusammen sollen jubeln vor dem Herrn. Denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit. Es steht ja nicht, wer den Psalm geschrieben hat, aber aus dem Zusammenhang des vierten Psalmenbuches wird vermutet, dass der Psalm hier auch von David stammt. Und es ist ein Aufruf zu Lobpreis. Mehr noch, ich denke, es ist ein Befehl, mitreisend. Und es wirkt auf mich so, dass der David hier durch den Geist getrieben, mit ganz viel Euphorie eine Antwort geben will. Eine prophetische Antwort auf den noch zukünftigen Sieg unseres Herrn Jesus. Lobpreisgesang, Jubellieder. Ich denke, das ist die Resonanz und der angemessene Widerklang seiner Liebe. Und wir wollen das jetzt noch kurz tun mit einem kurzen Kanon. Die Nummer 245 ist das.
Ihr könnt vielleicht sehen, das sind vier Gruppen und das geht bei uns ganz gut zu teilen. Wir haben immer Gruppe 1 bis zu den Säulen, Gruppe 2 der Mittelblock, Gruppe 3 und Gruppe 4. Es gibt hier vier Gitarristen, wir werden das begleiten. Mal sehen, das ist jetzt ein Experiment. Ich würde sagen, der ist hoffentlich bekannt, dass wir es einmal durchsingen und dann fängt die Gruppe drüben mit Andreas an, dann der Samuel und die dritte, wir und hier die vierte Gruppe.
Dieser Psalm ist aber heute nicht unser Text, sondern ich will euch was vom Kerkermeister erzählen, dessen Seele durch Gebet und Lobgesang aus dem Kerker befreit wurde. Mit diesem Kerkermeister bin ich ja irgendwie seit meiner Kindheit verbunden. Als ich nämlich meine Mutter mal gefragt habe, warum ich Rocco heiße. Und sie hat mir dann gesagt, dass sie den Kerkermeister aus Beethovens Oper Fidelio besonders mag. Und der heißt Rocco. Der ist also mein Namensgeber. Und meine Mutter, die ist halt Opernliebhaberin, das hat sich aber jetzt nicht so auf ihre Kinder übertragen. Und so kommt's, dass ich erst vor 2 Wochen rausgefunden habe, was es in dieser Beethoven-Oper überhaupt geht. Und diese Oper, das war für mich ein bisschen enttäuschend, hat auf jeden Fall nichts mit Apostelgeschichte 16 zu tun. Man könnte sagen, Übereinstimmungen sind unbeabsichtigt und rein zufällig. Dieser Operntitel, der kommt ja, Fidelio, der kommt ja von diesem lateinischen Fidelis, Treue. Und das ist der Name einer Person, also in dieser Oper, die inkognito, also unerkannt ins Gefängnis geht, um ihren Geliebten zu befreien. Beethoven hat damit eine sogenannte Rettungs- und Befreiungsoper geschrieben. Das war damals zur Zeit der Französischen Revolution ziemlich populär und schick. Und weil ich den Operninhalt bis dato nicht kannte, dachte ich immer, dass der Kerkermeister in der Oper, der aus Apostelgeschichte 16 ist, der Kerkermeister von Philippi und der Rocco heißt. Das ist natürlich Quatsch. Andererseits, Mazedonien, das war römische Kolonie. Viele Römer haben dort gelebt, viele Kriegsveteranen. Rocco ist ein italienischer Name. Vielleicht hieß er ja wirklich so. Die Schriftstelle in Apostelgeschichte 16, ab Vers 23, wollen wir heute betrachten. Was geht dem Text voraus? Paulus ist hier mit Silas und Lukas wahrscheinlich auf seiner zweiten Missionsreise. Ich habe hier mal eine Karte. Ich hoffe, dass die kleinen Namen erkennbar sind. Und schon im Vers 8 steht, als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Troas, das ist hier so die Westküste der heutigen Türkei. Das ist also hier dieser Zipfel, hier ist ungefähr Troas. Oder Asia, wie es die Römer damals genannt haben. Und im Vers 9 steht, und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht, ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Das Mazedonien, das ist dieser Landstrich hier so. Griechisches Festland, der Nordrand der Ägäis, Thrakien nennt man das auch. Das ist übrigens der Landstrich, wo der Spartakus herstammen soll. Und die fahren mit dem Schiff so nordwestlich über Samothrake, das ist eine dieser 3 größeren Inseln, bis nach Neapolis. Das hieß früher so, heute ist es das Kavala. Und dann noch ein kleines Stück auf dem Land, so ungefähr 15 Kilometer weiter bis Philippi. Das ist eine sehr bedeutende Stadt damals gewesen, an der wichtigsten Ost-West-Verbindung. Im Prinzip hier, das ist hier rot eingezeichnet, vom Bosporus bis an die Adria und dann im Prinzip weiter hier die Via Appia bis Rom. Also quasi eine europäische Hauptverkehrsroute damals gewesen. Und ich fand das bemerkenswert, der Paulus, der träumt von einem rufenden Mann und dann folgen die dem Ruf einfach. Man könnte sagen, durch diesen Traum kommt das Evangelium nach Europa. Ich stelle mir vor, ich bin mit meinem Chef auf Dienstreise, der träumt, und dann fahren wir plötzlich nach Westen statt nach Osten. Das ist irgendwie verrückt. Dass Gott durch Träume spricht, das war ja für die damalige Zeit jetzt nicht unbedingt neu oder ungewöhnlich. Für uns heute wäre das zumindest ungewöhnlich oder vielleicht sogar zweifelhaft. Wobei es ja für die Endzeit uns wieder vorausgesagt ist. Und ich denke, vielleicht sollten wir uns auch schon mal dran gewöhnen, weil ich denke, durch diese Mitteilung wird man für Gott besonders leicht steuerbar, wie da Paulus und seine Begleiter. Aber das nur so nebenbei. Jetzt bleiben die dort einfach in Philippi ohne ein konkretes Ziel und ohne zu wissen, was der nächste Schritt ist. Eigentlich ist ja nur eins prinzipiell klar, warum sie ja losgezogen sind: evangelisieren. Das wussten sie so ganz pauschal. Und das machen die. Soweit kennt Paulus Gott, dass er weiß, dass er sich bewegen muss, also Paulus, damit Gott lenken kann. Im Prinzip wie so ein Auto, das lässt sich auch nur lenken und in eine bestimmte Richtung steuern, wenn es fährt. Die machen also, was am naheliegendsten ist. Die gehen dorthin, wo sie die religiösen Menschen vermuten, setzen sich einfach dazu und reden völlig ungefragt von der guten Botschaft ihres Herrn. Heutzutage würde man das Kaltakquise nennen. Ich weiß nicht, wer von euch Verkäufer ist oder war oder Außendienstler. Die wissen, wie schwer das ist, jemanden zum Zuhören zu bewegen. Von der Zustimmung noch ganz zu schweigen. Und der Paulus, der hat es da aber gut. Seine Zuhörer, die waren nämlich durch Gott schon vorbereitet. Zumindest die eine, die Lydia, die Purpurhändlerin, die sich dann auch bekehrt. Und wenn man so will, war das die erste Christin in Europa. Ein schöner Auftakt. Jetzt regt sich aber Widerstand. Und die Magd mit dem Wahrsagergeist, die reizt Paulus so lange, bis es ihm reicht und er den Geist aus ihr austreibt. Und jetzt kommt eins zum anderen. Die Besitzer der Magd lassen sich das nicht gefallen. Vielleicht so wie Zuhälter, deren Hure nicht mehr anschaffen gehen kann. Und die sind da nicht zimperlich und die zerren Paulus und Silas vor die Stadtobersten, erzählen wieder irgendwas, wie das so üblich war, was deren Unmut erregt, und schon wandern sie ab. Und hier beginnen die Verse, die wir heute betrachten wollen. Ich lese also ab Vers 23. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf erwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tut dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich, wusch ihnen die Striemen ab, und er ließ sich taufen, und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Bis hierher. In meiner Bibel ist der Text ja mit dieser bekannten Überschrift überschrieben: Bekehrung des Kerkermeisters. Und als ich mir die Szene so bildlich vorgestellt habe: Füße im Block, innerer Kerker, Festung, Dunkelheit, Druck, Enge. Und dann der fast, man könnte schon sagen, zarte Gegensatz, Gebet, Lobgesang. Und an dem zerbricht das starke, gewaltsame. Da dachte ich, was für ein mächtiger Sprengstoff. In dem Text wird die Wirkung von Gottes Sprengstoff beschrieben. Man sollte den Text am Rande mit diesem orangen Dreieck, dem Warnsymbol für explosiv, markieren. Und wir wollen es das näher ansehen, weil ich glaube, dass sich Gott darin ein kleines Stück offenbart, wie er handelt. Ich bin überzeugt, dass das auch in unserem Leben prinzipiell so passiert. Paulus und Silas hatten durch den Traum vom mazedonischen Mann den Eindruck, dass Gott sie hierher geführt hat. Ich hatte es ja schon gesagt, der Auftakt war vielversprechend. Die Lydia wurde gerettet mit ihrem ganzen Haus. Und allein damit hätte sich die Mazedonienreise ja schon gelohnt. Es war eine sehr schöne und schnelle Bestätigung, dass sie hier richtig waren. Und ich glaube auch, dass die Lydia ein echtes Ziel war, also nicht nur Beifang, wie man so schön sagt. Und sie war auch offenbar eine reife Frucht, die schon vorbereitet war auf die Ernte, nämlich eine, die den Gott der Juden schon anbetete, ohne Jüdin zu sein. Sie hatte nämlich Gott aus eigenem Entschluss und Interesse gesucht. Und von solchen lässt sich der Herr gern finden. Er schickt dann jemanden, der zu diesem offenen Herzen spricht. Und dann bedarf es nur noch einer Kleinigkeit, um diesen Menschen zum Leben zu erwecken. Ich würde sagen, der äthiopische Kämmerer, der ist ein ähnliches Beispiel. Und auch wenn der Paulus Zeltmacher war, hier ist er auf einem Fischfang gewesen. Die Lydia ist ihm förmlich ins Netz gesprungen. Man könnte also sagen, bisher war das ein Spaziergang für die beiden. Aber jetzt regen sich die bösen Geister. Satan ist endlich aufgewacht. Und ich denke, der fühlt sich zu Recht bedroht. Und Paulus stößt jetzt auf Hartziele. Ich bezeichne mal das Militär, wo es nicht mehr gegen Zivilisten geht. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Die Ausleger, die ich gelesen habe, die deuten dieses Ereignis oder diese Ereignisse, diese Gegenwehr von Satan. Ja, zweifellos. Aber war Satans Werk nicht auch im Sinne Gottes? Zumindest wenn wir aufs Ende sehen. Wäre das nicht ein gutes Beispiel, dass Gott immer die Kontrolle behält? Ich sehe das ganz eindeutig so. Und ich musste aber in Bezug auf Satans Rolle hier an den berühmten Satz aus Goethes Faust denken, wo der Teufel sagt, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und doch stets das Gute schafft. Kennt ihr vielleicht noch aus der Schulzeit. Und Goethe, sagt man ihm nach, kannte Hegels Dialektik. Das ist ja auch schon mal gehört aus der Schule. These, Antithese, Synthese. Und ein bisschen kommt mir das hier so vor. Gott geht seinem Heilsplan nach. Satan leistet Widerstand. Und beides zusammen bringt schließlich Segen. Ist das so? Wirkt Satan unfreiwillig an Gottes Segen mit? Dieses Muster durchzieht die ganze Schrift. Sogar das Zentrum des Heilsplans, wie der Herr Jesus zu Tode gebracht wurde. Das ist ein Paradebeispiel in Matthäus 26. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Hat Satan den Herrn überliefert und damit unfreiwillig am Heil der Menschheit mitgewirkt? Die ganze Menschheitsgeschichte macht auf mich diesen Eindruck. Manchmal wie so ein Waldbrand, der Freiraum und fruchtbare Asche hinterlässt für neues Leben. Auch mein Leben ist davon gekennzeichnet. Eine endlose Reihe von Verfehlungen, die aber doch immer wieder, wenn auch häufig schmerzhaft, in Segen verwandelt wird. Ich sehe das als eine Zusage an die Erlösten aus Römer 8, wo steht: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Alle Dinge, auch unsere Fehltritte und auch wenn Satan uns schlägt. Ein ewiger Kampf, aber eben nur im Leben von Christusgläubigen, weil nur die Anteil haben an der Gnade. Und unsere Sünden brauchen uns deshalb keine Todesangst mehr machen. Satan hat keine Todesmacht mehr über uns, die Erlösten. Und es ist ganz gleich, wie groß unsere tägliche neue Verfehlung ist. Satan stört hier und hier auch im Text also nur scheinbar Gottes Plan. Der Kerkermeister warf sie in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block, wickelte noch 3 Stahlketten rum, schweißt die Kerkertür zu, schließt noch 3-mal ab und schmeißt den Schlüssel weg. So kommt mir das vor. Geht's noch? Was machen die mit den beiden hier? Ich habe mir mal ein Bild, wie man sich das vielleicht vorstellen konnte. Hier muss man sich schon fragen, warum der die sicher verwahren sollte. Wovor hatten die denn Angst, die Obersten? So rein körperlich war der Paulus eher eigentlich eine Witzfigur, könnte man sagen. Er soll klein gewesen sein, mit Gebrechen. Oder kannten die bereits Paulus und dessen Gott? Hatte sich die Geschichte aus Kapitel 12, wo Petrus aus dem Knast geholt wurde, schon bis nach Philippi rumgesprochen? Hatten die gar schon von der Ostergeschichte gehört? Diese Geschichte, wo nicht mal Soldaten einen Toten im Grab halten konnten? Wie auch immer, das ist alles Spekulation. Und im Grunde ist die Frage, was die Obersten motiviert hat, auch völlig unwichtig. Interessant ist dagegen die Frage, warum das aus Gottes Sicht so sein musste. Und ich bin davon überzeugt, dass das so und nicht anders sein musste. Wegen des Kerkermeisters war das nötig. Ich hatte dem Predigttext heute die Überschrift gegeben: Sprengstoff. Die Bibel sagt nichts über diesen Kerkermeister, zumindest nicht vor seiner Bekehrung. Ich würde hier mit gutem Grund aber mutmaßen, dass der Kerkermeister ein wirklich hartes Ziel war. Einfach aus dem Grund, weil Gott nie mit Kanonen auf Spatzen schießt. Gott zieht hier keine Show nur so zum Selbstzweck ab, sondern hier ist offenbar tatsächlich etwas mehr Energie nötig. Gott platziert und verdämmt hier seine Sprengladung. Die beiden wurden in den Kern des Kerkers gebracht, in das innere Gefängnis. In das innere Gefängnis des Kerkermeisters. In sein inneres Gefängnis. Hinter den Panzer seines Herzens ins Innerste pflanzt Gott seine Ladung. Ich vergleiche das mit einer Sprengung, weil es das anschaulich macht. Eine Sprengung, die hat ja ganz grob 3 Schritte. Das erste: Die Sprengladung wird am Ziel sorgfältig abgedichtet. Der Fachmann nennt das den Besatz oder eben die Verdämmung der Ladung. Dann die zweite Phase, die Initialzündung, die dann in der Hauptladung die Detonationsfront auslöst und die sich mit Überschallgeschwindigkeit im Sprengstoff ausbreitet und dann ins Ziel reinläuft. Und schließlich das dritte, der Zerbruch des Ziels und dessen Freisetzung. Also im Prinzip einpacken, zünden und bumm. Es ist so ganz grob, was bei einer Sprengung passiert. Dort damals in dem Kerker ist was Grandioses passiert. Dieses erste, das Abdichten, das Verdämmen, das haben wir ja schon bedacht. Paulus und Silas waren Gottes Sprengsatz, der abgedichtet werden musste. Ich glaube, deshalb waren die so weit unten, festgesetzt in diesem Loch. Richtig eingespannt, unter Druck. Die mussten wirklich nah ran, damit es im wahrsten Sinne des Wortes richtig kracht. Ich weiß nicht, wer ab und zu mal die Medien verfolgt. Kennt ihr den Chef der Nachtwölfe, diesem russischen Motorrad- und Rockerclub, Alexander Saldostanov? Der hier. So stelle ich mir den Kerkermeister vor. Der war mit Sicherheit kein zarter Beamter. Dessen täglicher Umgang war schwerste körperliche und seelische Gewalt. Folter, Hinrichtungen, Enthauptungen. Der hat Grausamkeiten und Tod gesehen. Davon machen wir uns kein Bild. Und ich frage euch mal, ist zu dessen Herz ein leichter Weg vorstellbar? Wobei ich zur Entlastung dieses Mannes noch sagen muss, der behauptet von sich tatsächlich Christ zu sein. Vielleicht kennt auch einer anderer seine Geschichte. Paulus und Silas sind am Einsatzort oder am Einsatzzielort in Stellung. Alles ist bereit. Alles läuft nach Plan. Und das war Gottes Plan, davon bin ich überzeugt. Satan ist ja bloß ein lächerlicher Handlanger. Auch der Druck, die Schmerzen, die Wunden der Misshandlung hat Gott in Kauf genommen. Ohne das ging's nicht. Paulus und Silas, die wussten das auch aus Erfahrung. Paulus zumindest, der hatte schon einiges erlebt mit seinem Gott. Und sicher kannte er auch, zumindest aus Erzählungen, was in Apostelgeschichte 5 passiert war. Im Vers 18, und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus. In Vers 40, und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Der Paulus, der war ein erfahrener Knecht, der seinen Herrn kannte und vertraute, der seinen Herrn sogar liebte. Und er wusste, dass der Weg für ihn viel häufiger unten durchgeht als irgendwelche Höhenflüge. Seinem Herrn im Leid für andere nachfolgen, das wollte er. Und deshalb schreibt er auch später an die zukünftige Gemeinde an diesem Ort, wo er jetzt gerade ist. Dort wird er später schreiben im Philipperbrief nämlich: Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln. In Vers 18, ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet. Dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Paulus und Silas sitzen in dem Loch und ahnen, dass Gott was wirklich Großes vorhat. Der hohe Leidensdruck, dem sie ja ausgesetzt sind, lässt sie das sicher vermuten, dass was entsprechend Großes auch folgen wird. So, und jetzt startet die zweite Phase. Gottes Sprengladung wird gezündet Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben. Mitten in der Nacht beten und Lob singen die. Also, dass sie nicht geschlafen haben, das ist jetzt nicht so verwunderlich. Dass die beten, auch nicht. Dass die aber jetzt anfangen, Loblieder zu singen, das ist schon irgendwie komisch. Nachts. Also ich würde eher durch gute Führung versuchen, Hafterleichterung zu bekommen. Die hingegen stecken schon im Block und provozieren weiter mit Ruhestörungen. Das ist irgendwie unlogisch oder unvernünftig nach unseren menschlichen Maßstäben. In der Philipperbriefstelle stand aber, die ich gerade gelesen habe, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes. Der Geist Jesu. Die beiden, die sind sicher nicht selber auf diese irrwitzige Idee gekommen, um Mitternacht im Knast laut zu singen. Das hat ganz sicher der Heilige Geist in ihnen bewirkt. Der Heilige Geist ist quasi die Fernzündung. Gott höchstpersönlich löst die Initialzündung aus. Also noch nicht die Hauptladung. Paulus und Silas sind veranlasst zu beten und Lob singen. Das Gebet und der Lobgesang sind jetzt wiederum die Initiatoren der Hauptladung, das Erdbeben, das Lösen der Fesseln. Nochmal, Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist Gebet und Lobgesang in uns. Das beides wiederum löst bei Gott Erdbeben aus. Das ist wie eine Rückkopplung. Eine Selbstverstärkung oder auch eine Resonanz ohne Dämpfung. Vielleicht so ähnlich wie das ohrenbetäubende Pfeifen, wenn das Mikro mit den Lautsprechern rückkoppelt. Ein Hin- und Herschwingen und jedes Mal wird Energie zugeführt, bis die Sache durch die Decke geht. Ich kann euch letztlich nicht sagen, wieso dieser Lobgesang das Erdbeben auslöst. Das beschäftigt mich zwar seit 2 Wochen ungefähr, aber ich kann es euch immer noch nicht sagen. Was ich dabei aber spüre, ist, dass unser Gott lebendig ist. Dass er jeden Einzelnen unendlich liebt und jeden bei seinem Namen ruft. Ich weiß nicht richtig, wie ich das in Worte fassen kann. Ich musste nur so dran denken, wenn ich sehe, dass mein Kind Hilfe braucht, und ich möchte ihm aber die Freiheit lassen, selbst zu entscheiden, ob und wann es mich darum bittet. Und eigentlich halte ich es dann kaum noch aus und gebe meinem Kind dann so versteckte Hinweise, dass es endlich drauf kommt, mich um Hilfe zu bitten. Und sobald ich auch nur das leiseste Anzeichen eines Hilferufs denke, erkennen zu können, stürze ich los. Ich kann euch wirklich nicht sagen, was und wie diese heftige Reaktion hier bei Gott getriggert wurde. Es ist einfach phänomenal. Gebet und Lobgesang, die bewirken das. Lobgesang drückt Freude aus, eine Geistesfrucht. Freude ist ein Zeichen der Verbundenheit mit unserem Vater. Er freut sich an unserer Freude, an der Freude seiner Kinder. Ist das dieser selbstverstärkende Effekt? Nicht umsonst singen und loben die himmlischen Herrscher ununterbrochen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Und die Grundfesten des Gefängnisses wurden erschüttert. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Gotteslob erschüttert Grundfeste und löst Fesseln. Bist du gefangen, dann lobe Gott. Bist du gebunden und kommst nicht los, dann lobe Gott. Die Energie von Gottes Sprengladung entfaltet sich mit voller Wucht und dringt in das Ziel. Aber nicht das Gefängnis soll pulverisiert werden, sondern der Kerker seines Herzens, des Herzens des Kerkermeisters. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Das wird schon so gewesen sein. Sein Job war es ja, die Gefangenen gefangen zu halten. Sind die auf einmal alle weg, hätte ihnen das sicher seinen Kopf gekostet. Vielleicht, ich weiß nicht so, wie die damaligen Ehrgefühle waren, durch Selbstmord wollte er vielleicht den Demütigungen durch die Stadtobersten entgehen. Oder er wollte seine Ehre wenigstens retten. Und das ist ja jetzt eine ganz heikle Situation. Satan versucht hier mit seiner Anklage, du Versager, du Nichtsnutz, du bist des Todes. Damit versucht Satan, in Suizid zu provozieren. Der letzte Versuch, Gott sein Ziel doch noch zu entreißen. Und es ist so, kein anderer als Satan verleitet zu Selbstmord. Suizidgedanken sind eine Lüge Satans, immer. Eine Lüge. Wer glaubt, es gäbe keinen Ausweg mehr, glaubt dieser Lüge. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Und das in letzter Sekunde. Gott lässt sich das letzte Wort über das Leben des Kerkermeisters nicht von Satan nehmen. Und dieser aber fordert Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und hier hat Gottes Sprengladung ihr Ziel endgültig zum Zerbruch gebracht. Der innerliche Zerbruch. An einem zerbrochenen Herzen geht er nicht vorüber. Und deshalb ist der Zerbruch auch so wichtig. Wer nicht seine eigene Verlorenheit erkennt, kann auch keine Rettung durch Jesus Christus annehmen. Zitternd vor Gott niederfallen. Das ist die Haltung, die Leben verheißt. Der Weg zurück. Der Text heute gibt uns leider keinen Hinweis, wieso der Kerkermeister das tut. Hat er vielleicht ähnlich wie der Hauptmann unterm Kreuz durch das Erdbeben erkannt, dass es Gottesmänner waren? Hatte der Heilige Geist ihn hier bereits überführt? Ich denke, das ist das Wahrscheinlichste. Denn er macht mit seiner nächsten Frage deutlich, dass er seine eigene Verlorenheit erkannt hat und Rettung braucht. Und das bewirkt nur der Heilige Geist. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herrn, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und jetzt endlich sagen ihm Paulus und Silas die gute Botschaft. Und damit vollendet sich die Mission, die Freisetzung des Ziels. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du in dein Haus. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und alle die Seinen zugleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Gottes Kinder singen Jubellieder. Amen.